Hier ist Kreisab Allee mit der großen Vorschau-Sendung zum Olympischen Männerturnier 2024. Hört die wildesten Analysen und die verrücktesten Prognosen in Zusammenarbeit mit der Handballwoche. Durch die Sendung begleitet euch Sascha Staat.
Zwei Sendungen habt ihr schon gehört von Kreisab Allee. Hier ist die dritte, es ist die große Vorschau-Sendung auf das Turnier der Männer. Also wir wissen, wenn wir miteinander sprechen, nicht, was die Frauen so getrieben haben am ersten Spieltag, ob es einen Sieg gab gegen Korea oder nicht. Aber das habt ihr natürlich längst mitbekommen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich, was die Vorschau-Sendung angeht, logischerweise den Kollegen Björn Parzen. Hallo Björn.
Hallo Sascha.
Diesmal also die Männer im Fokus und die deutsche Mannschaft hat sich in der Vorbereitung von ihrer allerbesten Seite präsentiert. Wirklich tolle Leistungen, unter anderem gegen Top-Mannschaften wie Frankreich und auch gegen Ungarn, wo man sich ja beispielsweise bei der Europameisterschaft ein bisschen schwer getan hat. Deswegen freue ich mich, dass die Mannschaft ja so einen tollen Eindruck hinterlassen hat. Und was erwartet euch in dieser Sendung? Ein längeres Interview mit Bundestrainer Alfred Gislason. Außerdem habe ich nach dem Spiel, nach dem letzten gegen Japan noch mit zwei Spielern sprechen können, mit Tim Hornke und mit Luka Witzke. Das sind jetzt auch nicht nur 1,30 Interviews, also freue ich mich, wenn ihr euch die Zeit dafür nehmt. Wir schauen in beide Gruppen, so wie wir das bei den Frauen auch schon gemacht haben, und wir schauen natürlich ein bisschen noch auf die deutsche Mannschaft. Und dazu noch die Erklärung, wenn wir jetzt diese Vorschau aufnehmen, wissen wir noch nicht genau, was ist eigentlich mit Franz Semper? Kann er das Turnier spielen oder nicht? Auch das werdet ihr bis zum Ausstrahlungstermin längst mitbekommen haben, aber dazu dann im Laufe des Turniers in den einzelnen Sendungen mehr. Das ist ja ganz klar, Kai Häfner wurde ja für das Japan-Spiel schon nachnominiert. Und wir gehen direkt rein in die deutsche Gruppe. Das ist die Gruppe A mit Spanien, Kroatien, Slowenien, Schweden und Japan. Ja, die ist knackig, aber das ist eine sehr interessante Gruppe, weil wenn wir jetzt mal von den Japanern absehen, kann da jede Mannschaft jede andere schlagen.
Davon bin ich absolut überzeugt. Die Gruppe ist erstmal vielleicht den kleinen Schwäger dadurch interessant, dass Dago Sigurdsson auf seine Gegenwart und Vergangenheit trifft natürlich. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ist in dieser Gruppe ist alles offen. Die Japaner, glaube ich, jetzt auch eher können in diese europäische Phalanx nicht so sehr eindringen, weil ihnen da einfach die internationale Erfahrung, aber auch die Physis fehlen wird. Aber grundsätzlich ist diese Gruppe eine wahre Wundertüte. Man muss sehen, was kann Slowenien. Speziell, weil die anderen, Deutschland, Kroatien, Spanien, Schweden, die haben in den letzten Jahren alle in den Top 8 immer bei den großen Turnieren gestanden. Die Slowenen haben jetzt eben mit Uroš Zorman, haben sich für Olympia qualifiziert, wenn auch hauchdünn im Vergleich zu Brasilien. Aber auch diese Mannschaft hat eben bei der EM zum Beispiel jetzt eine tolle Leistung gezeigt. Und deswegen grundsätzlich kann in dieser Gruppe alles passieren. Gebe ich dir vollkommen recht.
Das macht es sehr, sehr spannend und interessant. Es geht ja schon los mit dem ersten Spiel, dann Spanien gegen Slowenien. Spanien hat keine gute Europameisterschaft gespielt und Slowenien ist immer so eine Wundertüte. Die haben immer ein Spiel in der Regel beim Turnier, wo sie komplett über sich hinauswachsen. Sie haben vielleicht nicht mehr die Qualität von vor 7, 8 Jahren, ist zumindest meine persönliche Meinung, aber es ist eine äußerst gefährliche Mannschaft, dass Kroatien am ersten Spieltag Japan schlagen wird. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, also alles andere würde mich schwer überraschen. Und die deutsche Mannschaft startet dann gegen Schweden. Also lassen wir die Japaner jetzt mal außen vor, die aus meiner Sicht auch hoffnungslos unterlegen sind. Mich würde es absolut schocken, wenn die in irgendeinem Spiel eine Chance hätten. Und ich habe mit Carlos Ortega auch gesprochen am vergangenen Wochenende und da wirkte er schon, ja, ich sag mal, sehr frustriert aufgrund dessen, was seine Spieler da so auf die Platte gezaubert haben. Nicht im wahrsten Sinne des Wortes an der Stelle, aber das hat ihm, glaube ich, nicht gefallen. Und er übernimmt ja jetzt diese Mannschaft von Dago Sigurdsson zumindest mal für die Olympischen Spiele. Und du hast ja gerade schon gesagt, Sigurdsson trifft auf seine doppelte Vergangenheit, nämlich auf Deutschland und auf Japan. Ich hau jetzt mal einen raus und sage, Kroatien wird eine extrem gute Rolle spielen bei diesen Olympischen Spielen. Ich traue denen sogar eine Medaille zu. Das würde mich nicht überraschen, aber in dieser Gruppe sind die Schweden der Favorit.
Jo, also ich sage es mal so, fangen wir mal mit den Spaniern vielleicht gerade an. Also die Sache ist, die Spanier haben eine ganz schlechte EM gespielt. Sind also durch diesen Wurf von Janko Bozovic mit dem Abpfiff quasi, sind sie ausgeschieden nach der Vorrunde. Völlig überraschend als EM-Gewinner der Turniere 2018, 2020. und Finalist 22. Ich glaube, das hat gehörig gewackelt bei den Spaniern. Sie haben die Mannschaft jetzt auch, man musste ja irgendwann diese Verjüngung starten, es sind ein paar jüngere Spieler dabei. Also ich erwarte Spanien jetzt nicht mehr so stark, wie sie zum Beispiel noch 22 waren bei der Euro oder auch 23 oder auch beim Olympischen Turnier in Tokio. Kommen wir auf die Kroaten zurück. Die Kroaten haben einige wirklich gute, hochtalentierte junge Spieler dabei. Und ich glaube, Dago Sigurdsson, das haben wir schon bei dem Quali-Turnier gesehen, hat es sehr schnell geschafft, dieser Mannschaft wieder neuen Mut, neues Selbstbewusstsein einzuhauchen. Die hatten bei der EM frühzeitig das Halbfinale verpasst, haben dann gegen Deutschland im letzten Hauptrundenspiel nochmal richtig einen rausgehauen, haben gewonnen. Und sie haben jetzt wieder ein Torwart-Duo, das an die guten alten Zeiten mit Vlado Scholar zurückerinnern lässt. Also mit Dominik Kuzmanović, der nach Gummersbach jetzt wechselt, und mit Matej Mandić von AK Zagreb, 2-Meter-Mann mit unglaublich langen Armen. Ich weiß gar nicht, der muss sich ja fast auf die Hände treten, muss man sich denken, wenn man den sieht. Und die beiden Torhüter sind extrem stark. Die kroatische Abwehr war schon immer gut. Und dann muss man jetzt eben sehen, diese jungen Talente, die auf den Halbpositionen und auf den Außen spielen und auch mit Marin Sipic zum Beispiel am Kreis, wie werden die bedient? Wir haben eben in der Spielmacherrolle haben sie Luka Cintric und Domagoj Duvnjak, absolute Weltstars. Wobei Cintric noch ein bisschen mehr Tempo geht als Duvnjak, aber natürlich Duvnjak 1-gegen-1 da noch toll ist. Das heißt, von den Namen her, die man jetzt auch so international kennt, vielleicht nicht mehr so wie vor 4-5 Jahren. Aber die Mannschaft ist unglaublich gewachsen. Sie hat sich gefunden. Der Stil von Dago Sigurdsson mit dem klassisch isländischen Tempospielern auch mehr Druck nach vorne zu machen und weniger diese langen Positionsangriffe zu spielen, die sie sonst immer gespielt haben. Und die Mannschaft ist erfolgreich. Also wie sie diesem Druck standgehalten hat gegen Deutschland, das war sehr gut. Und wie gesagt, sie haben auf den Halbpositionen mit unter anderem Ivan Martinovic, der zu den Löwen gegangen ist, und vielen anderen, sowohl in der Sirna zum Beispiel, haben die richtig gute Leute. Und die Frage ist immer, wie kommen sie mit der Konstanz durchs Turnier? Weil Kroatien ist dann auch immer, die leisten sich mal einen Ausrutscher und dann wieder den Kopf schnell genug hochzubekommen. Das hat in vergangenen Turnieren manchmal nicht so toll funktioniert. Und sie lechzen natürlich nach Erfolg. Also sie waren Olympiasieger 96 und 2004, haben dann 2012 nochmal Bronze genommen und hatten sich für Tokio nicht qualifiziert. Und diese Motivation, jetzt nach 8 Jahren wieder bei Olympia dabei zu sein, inklusive der Marschroute, die Dago Sigurdsson vorgibt, könnte dazu führen, dass Kroatien wirklich nachher eine Medaille spielen kann. Aber das ist eben eine Sache, wie bringe ich das Turnier konstant über die Bühne?
Die Gruppe ist deswegen auch gefährlich, weil Favoriten genauso schnell, wie sie überzeugen können, auch straucheln können. Glaubst du, Schweden wird straucheln?
Also ich sag mal, Schweden und Spanien, wenn die gegeneinander gespielt haben, hat zwar meistens letztens die Schweden gewonnen, aber das waren immer ganz enge Spiele. Also ich glaube, Schweden hat mit Spanien Probleme und vielleicht auch mit Slowenien. Ich glaube eher, die Deutschen liegen den Schweden und die Kroaten vielleicht auch. Aber dann kommen eben so Spiele wie Spanien gegen Schweden oder Slowenien gegen Schweden, wo sie zwar der Favorit sind, die Schweden, aber Probleme mit der Spielweise haben könnten. Und deswegen, also ich sehe ehrlich gesagt gar keinen Favoriten in dieser Gruppe. Habe ich auch selten gesagt.
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist aber äußerst interessant, weil ich ja von dieser Gruppe jede Menge halte im positiven Sinne, weil sie eben so ausgeglichen und so spannend ist. Klar, die Spiele der japanischen Mannschaft, die werden eher mau. Also ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich habe sie jetzt 2-mal am vergangenen Wochenende gesehen in Stuttgart und das war äußerst dürftig. Die haben eben diese Physis nicht und im ersten Spiel spielen sie gegen Kroatien und Dago Sigurdsson weiß natürlich ganz genau, wo er ansetzen muss. Im zweiten Spiel spielen sie gegen Deutschland, die haben gerade erst gegen Japan gespielt. Also hinten raus wird es da eine Kraftfrage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, wie gesagt, im Ansatz eine Chance haben, irgendwas zu reißen. Und dann wird eine gute Mannschaft auf der Strecke bleiben. Das ist ja jetzt schon klar. Also es trifft eine Mannschaft, die durchaus auch in der Lage wäre, eine Medaille zu gewinnen.
Und ich glaube, diese Mannschaft wird Slowenien sein. Weil ich halte zwar viel von deren Spielsystem und wie du sagst, die sind irgendwie nicht besser geworden. Sie haben eben ein paar Ausnahmespieler drin. Blasjanc, Domen Markuč, Blas Blagotinček. Und auch im Tor ganz gut besetzt. Aber ich glaube, in der Breite ist es eher so, dass die anderen Mannschaften besser sind als Slowenien. Deswegen denke ich, die Viertelfinalteilnehmer für mich, ohne eine Reihenfolge festzulegen, Deutschland, Kroatien, Spanien und Schweden. Weil in der Masse der Spiele, also sind ja im Endeffekt jede Mannschaft 4 Top-Duelle untereinander. Da ist Slowenien für mich die Mannschaft, die zwar knapp, aber es leider nicht schaffen wird.
Dann springen wir erstmal direkt in die zweite Gruppe, in die Gruppe B. Und das Interessante ist ja, dass Frankreich als Gastgeber sich aussuchen durfte, in welche Gruppe sie gehen. Sie haben die Gruppe mit Dänemark gewählt und das haben sie ja nicht ohne Grund getan, sondern völlig bewusst, weil sie der Auffassung sind, gut, dann werden wir hier halt Gruppensieger und die andere Gruppe, die ist halt sehr ausgeglichen und dann schlagen wir halt im Viertelfinale denjenigen, der Vierter wird in der anderen Gruppe. So ungefähr stelle ich mir auch das Selbstverständnis der französischen Mannschaft vor und es ist direkt das erste Spiel. Also wenn Deutschland dann das erste Spiel gegen Schweden absolviert hat, danach dann um 21 Uhr Dänemark gegen Frankreich. Was für Kracher in der Abendsession am 27. Juli, also heute Abend logischerweise, wenn ihr diese Sendung hört. Aber wow, also dieses Selbstvertrauen, das muss man wirklich erstmal haben.
Ich denke auch. Also die Franzosen haben da schon weitergedacht über die Vorrundengruppe hinaus. Sie haben eben gesagt, okay, die andere Gruppe, da gibt's vielleicht so ein, zwei kleinere Stolpersteine. Dann gehen wir lieber den Weg und sagen, okay, wir spielen gegen den Weltmeister, gegen den wir, das muss man ja auch sagen, das letzte Olympiafinale, das vorletzte Olympiafinale, das letzte WM-Finale, das letzte EM-Finale hieß immer Frankreich gegen Dänemark. So, und dann nimmt man eben diese Gruppe, wo man auch weiß, Norwegen kann vielleicht auch gefährlich werden und Ägypten, kommen wir auch gleich zu, ist dann eben auch so. Aber ich gehe definitiv mal den Dänen im Viertelfinale aus dem Weg und eigentlich dann auch fürs Halbfinale. Also ich glaube, die haben das schon ein bisschen so im Hinterkopf, dass sie eben über die Vorrunde hinaus gedacht haben und gesagt haben, okay, dann werden wir eben gegen eine der Mannschaften Kroatien, Deutschland, Spanien, Schweden treffen. Aber ich glaube, die Franzosen haben dieses Selbstbewusstsein auch. Es gibt morgen Abend, also es gab dann zwei Tage vor dem Spieltag noch ein Testspiel hier zwischen Frankreich und Slowenien. Vielleicht sieht man da schon etwas mehr. Aber die Franzosen strotzen vor Kraft, strotzen vor Selbstbewusstsein. Und ich glaube auch diese Niederlage gegen Deutschland, das war vielleicht immer für sie auch so ein Dämpfer, der dann zur rechten Zeit kam. Und Guillaume Gilles hat seine Mannschaft hier im Maison de France zusammengezogen gehabt. Sie haben eine eigene Trainingshalle oder eigene Trainingsmöglichkeiten, trainieren gelegentlich auch im Olympiadorf. Aber ich sehe so, wer sich frühzeitig Handballkarten gekauft hatte vor der Auslosung und auch vor der Verteilung der Spiele und hatte die Session 3 an Tag 1, der hat den Sechser im Lotto gemacht, weil Deutschland, Schweden, Dänemark gegen Frankreich, das sind schon die Spiele, wenn man sieht, das ist die Halbfinalkonstellation mit den vier Mannschaften der Europameisterschaft im Januar.
Ja, genau, tatsächlich, das ist so. Und deswegen zwei absolute Kracher. Also das wird wirklich phänomenal. Und die Halle wird natürlich dann logischerweise in der Abendsession aus allen Nähten platzen. Das ist gar keine Frage. Wie viel passen da überhaupt rein in diese Arena? Paris Süd 6?
Paris Süd 6, fast für Handball. Runde 5.100 Zuschauer. Ist also recht klein, aber man hat ja damals, das hatten wir ja schon mal besprochen, es war ja die Alternative, dass das komplette Handballturnier in Lille stattfindet. Und da hat der französische Verband interveniert, hat gesagt, bei Olympischen Spielen wollen wir zumindest im Olympischen Dorf und dieses Flair. Und dann kam ja dieser Hallenwechsel, dass also die Basketballer, die ursprünglich hier ihre Vorrunde machen sollten und dann nach Bercy gehen, die sind jetzt nach Lille, spielen ihre Vorrunde da im Fußballstadion und die Handballer gehen von hier nach Lille, wechseln dort dann die Basketballer ab. Es ist jetzt keine Riesenarena, also wir haben in unserem Komplex hier South Paris Arena, sind wir sogar die kleinste, also in Tischtennis gehen knapp 6.500 rein, zu Volleyball können bis zu 10.000 Zuschauer reinkommen und deswegen, also es ist klein, aber ich glaube, die meisten Sessions sind jetzt auch schon ausverkauft.
Das ist auf jeden Fall gut zu hören, klar. Eine kleine Arena, ob sie Schmuck ist, das werden wir dann noch beurteilen.
Aber, wir sind eine Messehalle. Wir sind eine Messehalle, in deren Mitte ein Handballboden ist. Und in dieser riesigen Messehalle sind eben alle anderen Räumlichkeiten. Da sind die Umkleidekabinen, da sind die Duschcontainer, dort sind die Büros des Verbandes untergebracht, dort ist eine Medientribüne und das ist eben eine Messehalle. Also wir spielen keinen Handball vor dem Eiffelturm zum Beispiel, wie es die Beachvolleyballer machen.
Ja, das wäre natürlich absolut phänomenal, aber wir sind ja auch da, um den Sport zu beurteilen bzw. den Sport zu sehen und nicht, um in schönen Venues unterwegs zu sein. Diese Gruppe wird wahrscheinlich mit Argentinien als Schlusslicht enden, Ägypten immer stark einzuschätzen. Also das ist eine gefährliche Mannschaft, die haben in Tokio vor 3 Jahren das Halbfinale erreicht. Ich sehe aktuell Probleme für Norwegen und Ungarn. Bei Norwegen fehlt Magnus Röth. Das ist für die ein herber Verlust.
Also ich, um auf Ägypten zurückzukommen, für mich ist Ägypten, wir haben eben über Brasilien gesprochen, als die nicht-europäische Mannschaft des Viertelfinale. Für mich ist Ägypten auf jeden Fall Viertelfinalteilnehmer. Sie haben sich super entwickelt. Sie haben jetzt auch diese spanische Trainertradition fortgesetzt, eben von Parondo auf Juan Carlos Pastor. Die Top-Spieler sind bei Top-Vereinen. Wenn man jetzt zum Beispiel Yahia anschaut, der geht jetzt von Westbrand zu PSG oder andere, die in den europäischen Topclubs spielen. Also von Ägypten erwarte ich wieder einiges. Du hast gesagt, Halbfinale in Tokio, sie haben die deutsche Mannschaft seinerzeit im Viertelfinale besiegt. Und je nachdem, wie die Konstellation ist, kann es auch in Paris wieder ein Viertelfinale Deutschland gegen Ägypten geben. Das muss man einfach mal sehen. Also ich sehe es hier auch so. Frankreich, Dänemark, die beiden großen Favoriten in der Gruppe. Und dann wird es entweder Norwegen oder Ungarn meiner Meinung nach erwischen. Weil ich glaube, dass Ägypten mindestens eine dieser Mannschaften hinter sich lassen kann und dann auch Chancen aufs Viertelfinale hat. Bei Argentinien ist es eben so, die leben von ihren Spielern, die eben in der spanischen Liga sind oder teilweise eben auch in Frankreich, wie Simonet. Aber da ist eben auch die Breite im Kader, die fehlt dort. Sie haben Brasilien geschlagen im Finale der Pan Am Games. Das ist ja immer das Duell, wie im Fußball auch. Wer schafft es dann? Und sie haben sehr souverän gegen Brasilien gewonnen. Aber auch bei den Weltmeisterschaften zuletzt waren es nicht mehr die tollen Spiele oder das Überraschungsmoment, was sie vor 10 Jahren mal hatten. Deswegen gebe ich dir recht, Argentinien ist für mich auch die Mannschaft, die dort möglicherweise auch ohne Punkt rausgehen wird. Und dann gibt es eben hier die Duelle Norwegen gegen Ungarn. Sie haben beide schon das Quali-Turnier in Tatabánya zusammengespielt. Dort hat Norwegen gegen Ungarn in Ungarn gewonnen, in einer sehr harten Gruppe mit Ungarn und Portugal. Und dann war es eben so, dass die Norweger eigentlich auch bei der vergangenen Euro weit weg von dem waren, was sie eigentlich erreichen wollten. Und da zum Beispiel gegen Schweden mit 10 Toren verloren haben, gegen Dänemark deutlich verloren haben. Also die haben eigentlich im Vergleich zur Euro etwas gut zu machen, aber ich sehe es wie du. Sie haben jetzt in den letzten Sachen nicht mehr so überzeugt. Deswegen kann es auch gut sein, dass eine Mannschaft mit Sander Sargosen eben das Viertelfinale möglicherweise auch verpasst. Wir müssen sehen, in Tokio haben sie es hinter Deutschland erreicht. Und in der Konstellation Frankreich und Dänemark sind für mich für die ersten beiden Plätze gesetzt. Und dann wird es ankommen, meiner Meinung nach, auf diese Dreierkombination Norwegen, Ungarn, Ägypten. Wobei für mich Ägypten fast die stärkste dieser drei Mannschaften ist.
Ja, und ich meine, für die ist das natürlich nochmal ein anderes Highlight, glaube ich zumindest. Die können nicht alle 2 Jahre an der Europameisterschaft teilnehmen und sich mit den besten Mannschaften Europas messen. Das können sie nur alle 2 Jahre bei der Weltmeisterschaft. Also sie haben sozusagen immer ein Jahr Pause und diese Olympischen Spiele sind halt für die was ganz, ganz Großes. Ich sehe sie nicht mehr ganz so stark wie 2021, weil das war vielleicht deren Peak mit der Weltmeisterschaft im eigenen Land und dann eben den Olympischen Spielen und dem Erreichen des Halbfinals. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der deutschen Mannschaft von 2016, die ja damals den Titel bei der Europameisterschaft gewonnen hat und dann Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio. Puh, ja, legst du dich fest, wer da ausscheidet?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, die Ungarn haben, ja, die Physis ist besser, aber die Spielanlage natürlich, diese skandinavische Spielweise ist bei den Norwegern die Stärke. Das wird wirklich schwer, sich da zu entscheiden. Ich sage mal, die Norweger werden es packen. Es kommt natürlich in jedem Spiel gegen Ungarn drauf an, wie man Bence Vanhidi unter Kontrolle bekommt. Aber ich sage, Norwegen wird dieses Spiel knapp gewinnen und damit auch den Viertelfinalplatz sich sichern.
Gut, dann wissen wir, wer in dieser Gruppe weiterkommt und wir kommen nochmal zur deutschen Mannschaft und dem deutschen Kader. Wie gesagt, wenn Björn und ich miteinander plaudern, wissen wir nicht, ob Franz Semper noch auf den Olympiazug wieder aufspringen konnte, auf dem er ja quasi schon war. Aber ansonsten, es ist eigentlich ganz positiv gelaufen. Es gibt keine Probleme, keine Verletzungen. Ja, Marian Michalczyk hat abgesagt und das hat wahrscheinlich dann auch dafür gesorgt, dass Justus Fischer nicht im Olympiakader ist, weil Alfred Gissas sondern gerne auch auf Blöcke setzt und dann auch gucken muss, wo braucht er vielleicht noch einen anderen Spieler. Sebastian Heimann kann natürlich auch auf beiden Positionen decken, also beiden im Innenblock und noch auf der Halbposition und er kann vorne im Angriff spielen und dann war eben ein Hannoveraner raus und dementsprechend hat er sich dann für diese Kombination entschieden, beziehungsweise für andere Spieler. Und Franz Semper, ja, das ist ein bisschen schade, tut mir sehr leid. Gucken wir mal, wie gesagt, ob er mit dabei ist oder nicht. Aber sehr gut im Tor aufgestellt mit Wolf und Späth. Die Außen kommen vom Champions-League-Sieger 2023 und deutschen Meister aktuell, beziehungsweise Doublesieger vom SC Magdeburg, Lukas Mertens und Tim Hornke. Im Rückraum haben wir eine tolle Achse, wie ich finde, mit Julian Köster, mit Juri Knorr und mit Renas Uschins. Alle noch unter 25 Jahre alt. Das heißt, die Zukunft sieht sehr, sehr rosig aus, finde ich zumindest. Und am Kreis Johannes Goller eine absolute Maschine. Und jetzt habe ich nur über die erste 7 gesprochen. Also, das ist schon eine gute Mannschaft und sie haben sehr viel Selbstvertrauen und auch Vorfreude ausgestrahlt rund um diese letzten Testspiele. Das hat mir extrem gut gefallen. Da habe ich auch am Sonntag auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Japan nochmal Bundestrainer Alfred Gislason nachgefragt, der auch gesagt hat, ja, sie sind nicht so müde wie 2021. Da kamen sie quasi direkt aus der Bundesliga-Saison rein in die Vorbereitung für Olympia. Aber er findet auch, dass das jetzt ganz anders ist, dass alle mit einer richtigen Vorfreude da sind und dass sie alle extrem viel Lust haben auf diese Olympischen Spiele. Das wird natürlich bei anderen Mannschaften ähnlich sein. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, Björn. Ich habe irgendwie ein extrem gutes Gefühl. Ich kann dir das gar nicht richtig erklären.
Also ich habe die Spiele nur aus der Ferne verfolgt. Ich habe sie gesehen und habe noch ein bisschen was dazu gelesen. Ich sehe es ähnlich. Also die Mannschaft ist wirklich gut aufgestellt. Und da sind wir auch an dem Punkt, den wir in der Vorschau schon bei den Frauen hatten. Der Kader hat sich entwickelt. Also es ist so, es gab eben einige Überraschungen vielleicht für einige, dass Kai Häfner eben dort nicht den Platz bekam, dass Marco Grigic eben da dabei ist. Aber ich glaube, der Kader, wenn man sich den EM-Kader anschaut, plus eben die Option, dass da zwei Spieler mehr mitspielen durften, offiziell sogar vier, weil man darf ja mal eine 18er-Mannschaft dort an treten, hat sich die Mannschaft wirklich toll entwickelt. Es wird eben wieder vieles davon abhängen, denke ich mal, wie Juri Knorr ins Spiel kommt. Man hat es gesehen in dem Jahr, wo die Rhein-Neckar-Löwen super gespielt haben, war Juri Knorr super, war auch in der Nationalmannschaft super. Er hatte dann bei der EM eben diesen gewissen Druck. Er kann, denke ich, mittlerweile auch besser mit diesem Druck umgehen, aber im All-Star-Team der EM und gerade als Ballverteiler ist er dann wichtig. Aber man muss dann eben auch sehen, wie sich in den vergangenen Monaten und Jahren einer wie Julian Köster entwickelt hat. Und dem wird es richtig gut tun, mit Gummersbach jetzt auch European League zu spielen. Aber ich glaube, auch dieses Selbstbewusstsein ist da. Einer wie Johannes Goller, der immer da vorangeht und die Mannschaft auch pusht. Und dann eben hinten im Tor hast du, auf gut Deutsch gesagt, mit David Späth einen emotional Verrückten, der in den entscheidenden Situationen die Halle pusht, die Mannschaft pusht und so weiter. Über Andi Wolf brauchen wir nicht zu reden, der ist in Topform. Und dann eben auch die Konstellation, was bei Alfred Gislason eben diese lange Suche, die er auch dann hatte, um den richtigen Mittelblock zu finden. Und er hat jetzt eben die Konstellation, Goller, Köster können spielen, dann eben Sebastian kann da reinrutschen und diese zentrale Achse, sag ich mal, Tor, Mittelblock und dann Juri Knorr und auf der anderen Seite dann mit Johannes Goller oder Jannik Kohlbach am Kreis. Das ist wirklich, also das ist eine ganz tolle Reihe. Und man hat auch gesehen, die Außen haben sich deutlich mehr eingebaut. Es gab immer Zeiten, da waren die Außen eher etwas zurückhaltend, speziell wenn mal die ersten zwei Würfe nicht geklappt haben. Aber ich glaube, Mertens und Braunke machen das gut. Und deswegen, also meine Erwartungshaltung ist wirklich sehr, sehr positiv für dieses Turnier.
Ja, ich bin, wie gesagt, auch äußerst optimistisch und kann das gar nicht so richtig an irgendeiner Sache festmachen. Ich finde den Kader sehr, sehr ausgeglichen. Mich hat auch das Gespräch beispielsweise mit Luka Witzke irgendwie dann nochmal sehr überzeugt, was er so gesagt hat. Hört er dann ja gleich, Tim Hornke auch und wie gesagt der Bundestrainer Alfred Gislason. Ich habe dir ja am Ende der Frauenvorschau so die ein oder andere sehr konkrete Frage gestellt, aber ich möchte hier nochmal ein bisschen anders agieren und zwar würde ich gerne von dir wissen, was glaubst du, was wir für eine Art Handball sehen werden? Weil ich finde, dass manchmal bei den Turnieren im Januar schon ja zu sehen ist, dass die Spieler schon mitten in der Saison sind, dass sie teilweise kaum Pause hatten. Ich erwarte hier eine höhere Qualität Handball. Was denkst du denn?
Also man muss ja mal einen entscheidenden Punkt sehen, die Vorbereitungszeit. Für alle Spieler, die in der Bundesliga aktiv sind, startet die Vorbereitung mit dem 1. Januar. So, und das heißt, am 10. Januar gehen die Spiele los. Das heißt, du hast da 9 Tage Zeit, dich als Mannschaft auf eine EM oder WM vorzubereiten. Das Zeitfenster, was alle Mannschaften jetzt hatten nach Saisonende, ist viel, viel länger. Das heißt, die Mannschaften werden eingespielter sein, die Mannschaften werden auch regenerierter sein, weil der Saisontonus ist vorbei. Auch in Deutschland die Saison sehr spät natürlich endete wie immer. Ist es so, die Spieler werden regenerierter sein. Die Spieler haben eben auch im Hinterkopf, dass hier ist ein Turnier, was nur alle 4 Jahre gibt und nicht alle 2 Jahre wie eine WM oder EM. Und deswegen denke ich auch, dass das generelle Spielniveau höher sein wird als bei einer EM oder WM, allein dadurch, dass die Mannschaften längere Zeit hatten, sich vorzubereiten, eingespielt sein, diesen Teamspirit aufzubauen, den du brauchst. Und deswegen gebe ich dir recht, dass grundsätzlich ein besseres Turnier zu erwarten ist als im Januar.
Also wir sind äußerst optimistisch. Wir glauben, dass die deutsche Mannschaft was reißen kann und deswegen gehe ich mit einem guten Gefühl in meine letzten Fragen und bin gespannt, was der Kollege Björn Parzen zu sagen hat. Wobei, hast du so vorschautechnisch noch irgendeine Sache anzubringen? Nicht, dass wir die vergessen?
Eigentlich haben wir über alles soweit gesprochen. Vielleicht noch der Fakt des Tages. Ich bringe ja mal gerne so einen Fakt. Guillaume Gill ist seit Januar der erste Mensch im Handball, der Europameister und Olympiasieger als Spieler und als Trainer wurde. Und natürlich haben wir einen ganz wichtigen Fakt vergessen, nämlich auch, da sind wir wieder beim ersten Spiel des Gastgebers, Nikola Karabatic und Mikkel Hansen werden ihr letztes Turnier hier bestreiten. Und Nikola Karabatic hat im Interview mehrfach gesagt, sein Traum ist es eben, ein Olympiafinale in Lille, sein letztes Spiel gegen Mikkel Hansen zu bestreiten. Also, dass man dort konkret schon sich auch seinen Finalgegner wünscht. Und diese beiden Großen des Handballs werden eben auf einer tollen Bühne dann auch verabschiedet werden.
Kurze Information übrigens noch. Es kann sein, dass ihr dann in der ersten Analysesendung zum Männerturnier noch nichts hört, was diesen Kracher zwischen Dänemark und Frankreich angeht. Ich muss mich da auch erstmal einfinden. Ich weiß nicht ganz genau, wie das zeitlich da alles abläuft, wie die Wege sind und so weiter, wie schnell ich dann auch mit Olaf Bruchmann sprechen kann über die Spiele und erstmal Fokus bei der deutschen Mannschaft. Aber wir können ja dann immer am Tag danach, wenn wir jeweils über die andere deutsche Mannschaft sprechen, auch noch ein bisschen über die anderen Spiele des jeweils anderen Turniers sprechen. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also wir werden einen roten Faden finden während dieses Turniers. Das ist ja gar keine Frage. Jetzt muss ich nochmal überlegen, was habe ich denn bei den Frauen gefragt? Ich habe gefragt, wer wird Olympiasieger?
Ich sage, im Gegensatz zu den Frauen, wo ich mich ja für Norwegen entschieden habe, in diesem Fall wird es Frankreich werden.
Dann würde ich gerne wissen, wo landet Deutschland am Ende?
Bronzemedaille.
Und was glaubst du, welcher deutsche Spieler wird der Beste des Turniers?
Andreas Wolf.
Das ist auf jeden Fall das, was anscheinend Alfred Gislason auch glaubt. Das hört ihr aber gleich im Gespräch mit dem Bundestrainer. Jetzt gibt's erstmal die Stimmen von Tim Hornke und Luca Witzke. Dann hört ihr Alfred Gislason und dann hört ihr mich nochmal. Also, bis gleich.
Ja, Tim Hornke, das letzte Vorbereitungsspiel ist jetzt absolviert. Ihr habt, glaube ich, dreimal sehr ordentliche Leistungen gebracht. Welches Fazit ziehst du jetzt nach diesen Testspielen?
Ja, insgesamt ein sehr positives. Ich glaube, wir haben in allen drei Spielen gute Leistungen gezeigt. Ich denke, dass wir uns bei Olympia vor keiner Mannschaft verstecken müssen. Wir wissen natürlich nach wie vor, dass vieles zusammenpassen muss, um Mannschaften wie Schweden, Frankreich, Dänemark zu schlagen. Aber ja, ich traue uns wirklich alles zu. Gehe mit einem guten Gefühl. Ich glaube, die ganze Mannschaft geht mit einem guten Gefühl. Fährt mit einem guten Gefühl nach Paris. Wir wissen trotzdem, dass es nur drei Vorbereitungsspiele waren, keine Spiele, wo es um sehr viel ging, aber trotzdem ist es besser, mit einem guten Gefühl drei Siegen dahin zu fahren, als mit zum Beispiel drei Niederlagen.
Inwiefern glaubst du, war es auch wichtig, gegen drei völlig unterschiedliche Mannschaften zu spielen? Das ist ja auch interessant. Die spielen ja alle einen ganz anderen Stil.
Ja, das war sicherlich wichtig. Genau, also bei Olympia werden wir auch auf verschiedenste Mannschaften treffen und als Beispiel heute gegen Japan, die halt einen wuseligen Handball spielen, denn die Ungarn, die mehr aus dem Rückraum schießen, ist sicherlich was ganz anderes jetzt gewesen. Das war gut, dass wir uns jetzt auf beides oder mit beiden Sachen einspielen konnten. Ja, und jetzt müssen wir es aber zeigen, dass wir es bei Olympia genauso machen.
Jetzt sprechen wir beide das erste Mal miteinander, deswegen fällt mir eine Einschätzung natürlich schwer. Bist du ein Typ, der sich jetzt vor der Reise dann auch viele Gedanken macht über das, was da auf dich zukommt? Weil es ist jetzt nicht so, dass du schon 7, 8 Turniere gespielt hast und du bist ja jetzt auch schon ein bisschen länger mit dabei.
Ich mache mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken. Ich lasse es einfach auf mich zukommen und habe aber natürlich eine große Vorfreude jetzt darauf.
Was glaubst du, wo könnten die größten Herausforderungen liegen? Jetzt mal abseits der Platte.
Ich glaube, dass das organisatorisch und logistisch, so was ich schon gehört habe, im olympischen Dorf erstmal ja, gewöhnungsbedürftig sein kann, sich da einzuleben, zu gucken, wo Essen, wo Physiotermine, wie man an Physiotermine kommt. Ich habe mitbekommen, dass man es irgendwie über eine App einen Physiotermin buchen muss. Ob das mit unseren Physis, die hier mitfahren, auch so ist, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass das ein bisschen ja, anders sein kann, als man das eigentlich gewohnt ist.
Glaubst du, das wird einen großen Einfluss haben auf die Leistung? Weil am Ende sind es 40 mal 20 Meter, wie immer.
Genau, am Ende spielen wir 60 Minuten Handball. Und dann ist eigentlich egal, was zwischen den Spielen passiert und wie die Abläufe sind. Und noch dazu sind wir auch schon Mittwoch da. Das heißt, wir haben auch 2, 3 Tage vorher Zeit, uns da schon ein bisschen einzuleben. Das hilft sicher auch.
Meine Frage ist natürlich auch die Eröffnungsfeier. Da freuen sich viele Athleten drauf. Bei euch ist es jetzt ein bisschen unglücklich, weil ihr am nächsten Tag spielt. Welche Vereinbarung habt ihr da bei den Männern getroffen, weil es bei den Frauen ja, sag mal, ein bisschen günstiger liegt für die Mädels?
Ja, wir haben klar gesagt, dass wir auf die Teilnahme bei der Eröffnungsfeier verzichten, weil wir halt am nächsten Tag ein sehr, sehr wichtiges Spiel gegen Schweden haben und da ja, uns darauf konzentrieren wollen. Ich glaube, dass aber geplant ist, im Olympischen Dorf für die Athleten, die nicht bei der Feier teilnehmen können, dass man die irgendwie ja, die auch ein bisschen zusammenkommt, die zusammen guckt, irgendwie sowas. Ich weiß jetzt aber nicht ganz genau, muss ich ehrlich sagen. Also kleinen Ersatz haben wir da schon, aber ja, dass wir da nicht teilnehmen können, ist natürlich ein bisschen schade, aber trotzdem ist das von uns allen eine Entscheidung, die wir so getroffen haben und die auch natürlich sehr sinnvoll ist, weil wir halt unsere Kräfte für den nächsten Tag brauchen.
Zeigt, wo der Fokus liegt. Vielen Dank, Tim.
Jo, danke auch.
Ja, Luka Witzke, 3 Siege in 3 Spielen. Ich nehme mal an, deine Bilanz fällt sehr positiv auf. Ich finde, er verbreitet einen guten Spirit, tolle Körpersprache. Sind das auch Dinge, die dir positiv jetzt hängen geblieben sind von diesen 3 Partien?
Ja, absolut. Neben den sportlichen Sachen, den taktischen Sachen, das Einspielen, Abwehr, Angriff, Tempospiel, wo wir uns deutlich gesteigert haben, ist auch dieser Spirit ein Thema, die Teamatmosphäre. Das wird als Team zusammenrücken, weil das werden wir auch beim Turnier brauchen, dass wir da wirklich zu 100% als Team fungieren und agieren, weil das wird auch ein großer Pluspunkt sein müssen, den wir auch bringen müssen in den Spielen gegen viele Top-Teams, auf die wir treffen werden.
Was hat dir sportlich besonders gut gefallen? War das jetzt das Spiel gegen Frankreich, wo man natürlich sagen kann, gut, da haben 2 Weltklasse-Linkshänder gefehlt. War es das Spiel gegen Brasilien, wo er auch, finde ich, einen tollen Ball gespielt hat. Was hat euch oder dir persönlich am besten gefallen?
Ich glaube, zumal, wie gesagt, Frankreich-Spiel, die Konstanz, die wir über das ganze Spiel hinweg gezeigt haben. Natürlich haben dort 2 wichtige Spieler gefehlt, aber dass wir die Konstanz dort hatten gegen Ungarn, dass wir trotz einer Negativphase...
Habe ich Brasilien gesagt, ne?
Ja, genau. Im zweiten Spiel gegen Ungarn, dass wir trotz der Negativphase das wieder den Kehrpunkt schnell schaffen. Und auch heute, dass wir wirklich über die Dauer des Spiels, wo es ein unangenehmer Gegner ist, einfach über das ganze Spiel immer wieder diese Phasen, wo wir schlechte Aktionen haben oder Fehler machen, die so klein wie möglich halten und dann wieder positive Aktionen haben. Das hat uns in der Vergangenheit oft mal dann auch in 1-2 Spielen gekostet. Und das sehe ich als positives Ding. Und wie gesagt, auch das Tempospiel versuchen wir auch wirklich stetig zu steigern und da auch in das Level von den Top-Teams ranzukommen. Das finde ich auch sehr positiv jetzt in den letzten Spielen. Allgemein nehmen wir einfach jetzt viel Selbstvertrauen vor heimischer Kulisse mit.
Gut, Ungarn ist ein bisschen das Brasilien Europas, von daher, nee, Entschuldigung für diesen Patzer. Aber was mir Tim Hornke eben gesagt hat, er macht sich gar keine Gedanken, was da jetzt alles passiert. Viel Tohuwabohu, viel Stress, viel Theater im positiven Sinne natürlich, was euch da erwartet, auch im Olympischen Dorf. Wie ist das bei dir?
Genauso, also ich glaube, es ist was Besonderes, da braucht man nicht drum herum reden, aber ich glaube, dass wir uns einfach jetzt auch sportlich viel vorgenommen haben und dafür auch dort sind und man wird auch mal abgelenkt werden, man muss das nur so gering wie möglich halten, dass man sich immer wieder versucht zu fokussieren und nicht von vielen Sachen drumherum ablenken zu lassen. Ich glaube, das wird für viele dann der Punkt sein, die Konzentration einfach und den Fokus hochzuhalten und so geht es mir auch. Also ich versuche den vollen Fokus auf die Spiele zu richten, auf die Gegner, das wird schwer genug, alle 2 Tage spielen wir. Da wird wenig Zeit sein, um Luft zu holen und um irgendwie Änderungen vorzunehmen. Und da brauchen wir jeden Spieler, weil wir eh nur einen 14er Kader haben, der dann auch fokussiert bei der Sache ist. Und so gut es geht, das ist alles ein bisschen ausblendet.
Heißt, es tut ja gar nicht richtig weh, dass ihr auf die Eröffnungsfeier verzichten müsst?
Nee, ich glaube, es ist einfach ein Zeichen dann auch von uns, vom Staff, vom Trainerteam, von allen, dass wir uns aufs erste Spiel voll fokussieren, dass es ein sehr wichtiges Spiel für uns ist, gut ins Turnier reinzukommen und wir dort direkt zeigen wollen, dass wir die Form auch von jetzt bestätigen aus den Spielen, dass wir einen Schritt gemacht haben als Team und deswegen ist das, glaube ich, ein Zeichen auch von uns, dass wir uns da voll aufs Sportliche konzentrieren und versuchen, alles andere, so geil die Erfahrung ist von so einem Turnier und auch von Eröffnungsfeiern, dass wir uns voll aufs Sportliche konzentrieren.
Gut, ist in dem Fall leider für euch ein bisschen unglücklich gelaufen, aber nun ist es mal so. Ja, du hast gerade das Schwedenspiel schon angesprochen. Kann das der Schlüssel für das ganze Turnier sein, so verrückt das klingt? Weil normalerweise hängt es ja nicht an einem Spiel.
Ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, so ein erstes Spiel ist immer schon ein gewisser Gradmesser auch zu sehen, in welcher Form sind wir, wie stabil sind wir als Mannschaft und wie halten wir mit und können wir halt dann hoffentlich die erste Überraschung auch dann auch landen, dass wir dort einfach mega gut ins Turnier reinkommen. Und ich glaube, deswegen ist das schon von der Bedeutung sehr groß, das Spiel, wobei halt auch noch 4 andere Spiele anstehen. Aber ich glaube, mit dem Mindset müssen wir reingehen, dass es schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns ist, ja, um den Weg zu ebnen.
Wenn du dir eine Sache aussuchen kannst, die Frage habe ich auch dem Bundestrainer gestellt, was taktisch perfekt funktioniert, lieber Rückzug oder Wurfeffizienz?
Gute Frage. Oh, das kann man so nicht beantworten. Aber ich glaube, Schweden wird ein enorm hohes Tempo spielen. Deswegen glaube ich, wird der Rückzug ein sehr, sehr zentraler Punkt werden, dass wir dort nicht so viele schnelle Tore bekommen und die Schweden auch hart für ihre Tore kämpfen müssen. Aber die Frage kann ich so nicht beantworten eigentlich.
Ich wünsche so oder so viel Erfolg in Paris. Dankeschön.
Dankeschön auch, ja.
Alfred. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, dankeschön.
Ja, sehr gut. Ja. Bestes Wetter hier in Hennef. Natürlich, es ist noch einige Tage hin, bis es dann nach Paris geht und so weiter. Es gibt noch ein paar Länderspiele, aber wir müssen natürlich vorausschauen auf das, was dann in Frankreich passieren wird. Du bist ein alter Hase, hast alles gewonnen im Vereinsbereich und deswegen ist die Frage für mich, bist du vor so einem Turnier noch nervös?
Ja, eigentlich nicht. Also nervös kann ich nicht sagen. Also, aber letztendlich ist die Anspannung sicherlich immer da, wenn die Spiele losgehen für jedes Spiel. Ja, das Gefühl der Vorfreude ist eigentlich das, was herrscht. Und ich freue mich auf diese Spiele. Ich freue mich, mit der Mannschaft da zu sein und dass die Spieler sowas miterleben können.
Das ist jetzt für dich das zweite Mal, dass du mit der deutschen Mannschaft bei Olympischen Spielen bist. Du hast jetzt gerade von dieser Vorfreude gesprochen. Ist die vielleicht sogar noch ein bisschen größer, weil vor 3 Jahren in Tokio, da gab es keine Zuschauer, die Umstände waren ganz andere. Gehst du mit einer anderen Einstellung jetzt in diese Spiele?
Ja, das war alles anders. Es war nicht nur das, sondern damals war es, glaube ich, die letzte Bundesliga-Runde am 28. Juni. Durch diese Corona-Verzögerung und dann haben wir am 5. Juli angefangen zu trainieren und da kam halt eine Mannschaft zusammen, die schon sehr kaputt war nach einer sehr langen Saison und ehrlich gesagt, das war ein ganz anderes Arbeiten jetzt als damals. Da will ich keinen Vorwurf machen, aber jetzt kamen die ausgeruhter, konnten im Juni auch ein gewisses Programm von unseren Kraft- und Fitnesstrainer erarbeiten und jetzt hatten wir mehr Zeit, in Handball einzusteigen.
Was glaubst du, wobei hilft dir das? Kannst du die Spieler mehr belasten in der Vorbereitung? Hast du mehr Zeit, taktisch zu machen? Was ist das konkret, was für dich jetzt besser ist als Trainer?
Ja, wir konnten viel mehr die Mannschaft belasten jetzt die erste Woche als vergleichbar vor 4 Jahren. Und die sind jetzt schon auch ein bisschen müde nach der ersten Woche, aber trotzdem frischer. Da hat man vor Tokio gemerkt, das war kaum möglich. Ich glaube, kein einziges Training hatte, wo die ganze Mannschaft mittrainieren konnte. Und 3, 4 waren immer am Seitenrand mit so einem Ergometer sind die gefahren und haben zugeguckt. Und diesmal ist das ganz anders, weil die halt diese Zeit hatten. Und wir haben jetzt eine dann viel frischere Mannschaft, die mehr Aufmerksamkeit haben und auch wieder viel mehr Spaß an Handball hatten. Schon direkt nach der Saison normalerweise freuen sich alle auf Urlaub und das war gerade der Unterschied von vor 4 Jahren.
Spaß, das Wort hast du gerade in den Mund genommen. Ich glaube, wenn man hier die Umstände sieht, ja, man freut sich auf das Größte, was man wahrscheinlich als Sportler erreichen kann, bei Olympischen Spielen mit dabei zu sein. Wie hält man als Trainer eigentlich, wie hältst du den Spaßfaktor hoch? Weil man ist natürlich dann irgendwann sehr lange zusammen. Das ist ja bei den anderen Turnieren genauso. Welche Ritualien hast du vielleicht? Welche Optionen, welche Ideen hast du, die du einbringst, damit die Mannschaft nicht 2 Wochen sagt, ach, jetzt kommt der Alfred wieder, jetzt kommt Wuttke, jetzt kommt der, jetzt kommt das. Es ist alles gleich. Wie macht man das?
Ja, wir machen nichts besonders. Klar ist die Planung der Woche so, dass wir versuchen, das sehr vielseitig zu machen. Wir haben eine gewisse Liste, die wir durchgehen müssen, in Angriff wie Abwehr und das erfrischen oder versuchen zu verbessern. Aber wir trainieren nicht Handball jeden Tag 2-mal, sondern das kommen auch Krafteinheiten dadurch. Wir haben jetzt gerade am Wochenende auch 2 Tage lang, also am Samstag haben wir nur morgens eine Trainingseinheit. Wir sind dann so Basketball-Länderspiel nach Köln gegangen, wo Deutschland gegen Frankreich gespielt hat, als was anderes. Und dass die Jungs auch rauskommen, sind dann mal auch erst in Essen gegangen. Und gestern war auch schon ein anderer Tag, wo wir sehr lange Fahrradtour gemacht haben, über 50 Kilometer, aber mit der Pause das Wissen durch und was anderes machen, aber es ist letztendlich auch Training und die jetzt, gerade jetzt heute Morgen, dann etwas frischer wieder so haben, dass wir diese Woche dann auch wieder durchziehen können. Aber ansonsten beschäftigen die Spieler sich auch sehr zwischen Trainingseinheiten oder abends, dann spielen die Tischtennis, sie waren auch gestern nach der Fahrradtour ein bisschen Fußball spielen hier. Anlage ist natürlich überragend hier und die beschäftigen sich sehr gut zusammen. Natürlich haben wir auch gemeinsames Fußballschauen gemacht, haben mit Deutschland natürlich gefiebert, waren natürlich alle sehr traurig, dass die Spanier weitergekommen sind. Keiner hat es verstanden von uns, die paar Entscheidungen da. Aber deswegen, es war sehr gute Arbeit mit den Jungs, aber das ist auch nebenbei auch ziemlich locker und spaßig.
Vielleicht kannst du Marco Carrea noch schnell einbürgern und als Torhüter verpflichten. Das könnte ja gehen. Also eventuell
gibt es ja bei Spaniern auf. Ja.
Also, es ist so, wir zeichnen am 8. Juli auf, das als Erklärung eben gab es eine Pressekonferenz und da wurde natürlich viel gefragt. Warum hast du dich für diesen Spieler entschieden oder gegen einen anderen? Zunächst mal, wahrscheinlich ist das so, aber das ist jetzt meine Spekulation, man entscheidet sich immer für einen Spieler und nicht gegen einen anderen.
Ja, das stimmt. Und oft ist das so, das geht um auch das Gesamtpaket. Man muss irgendwo Abstriche machen, man muss irgendwo riskieren. Und letztendlich geht man so ran, ja, wie viele Torhüter braucht man? Ja, mindestens 2 und 1 in Reserve. aus unserer Sicht einer in Reserve. Es gibt auch Nationen, die das riskieren und sagen, nee, wir machen nur die zwei. Aber wir haben uns das so entschieden. Dann, wie viele Kreisläufer braucht man? Wie viele Innenblockspieler in Abwehr braucht man? Und wie viele auf jede Position? Und wo können wir riskieren, einen draußen zu lassen und mit einem Spieler reinzugehen? Und das haben wir vor allem auf den Außenpositionen jetzt gemacht und nur zwei Kreisläufer im Dorf. Basti Heimann kam rein für Marian Michalczyk. Marian hätte zwei Positionen abgedeckt, Mitte und Innenblock. Basti ist Rückraum linker und Innenblock, der kommt da rein. Und Steiner deckt beide Positionen, der zweite rechts außen und Rückraum rechter. Aber vor allem ist er ein sehr wichtiger Abwehrspieler für uns. Und so muss man immer Risiko ein bisschen eingehen, Abstriche machen. Und letztendlich ist es meine Arbeit und unsere Arbeit als Trainer. Was ist die bestmögliche Situation für die Mannschaft? Hat nichts mit den Personen zu tun, die da sind. Am besten würde für uns am besten funktionieren, wenn alles normal läuft.
Gut, bei Turnieren läuft ja meistens nichts normal, aber das müssen wir natürlich dann abwarten und ihr habt ja dann auch die Möglichkeit, ein bisschen zu wechseln. Da gab es eben viele Fragen, vor allem natürlich zu Justus Fischer, dann auch der Absage von Marian Michalczyk, das hast du alles schon beantwortet, deswegen muss ich diese Fragen nicht nochmal stellen. Die Personalie, die mich persönlich am meisten überrascht, ist Franz Semper. Warum hast du dich für Franz Semper entschieden?
Ja. Ja, also das war eine extrem schwere Entscheidung für Semper und nicht für Kai Häfner. Kai ist einer, der sehr erfahren ist und sehr gut für uns seit Jahren war. Und Semper ist ein jüngerer Spieler, der ist 8 Jahre jünger als Kai, der schon sehr lange unsere Hoffnung auf den Durchbruch war. Und jetzt in Leipzig in den letzten Halbjahr hat er sehr stabil, sehr gut gespielt. Und ich habe an der Rückrunde jedes Spiel der beiden verglichen, statistisch ausgewertet alles. Und es ist auch ein Fakt, Semper hat sich stark auch verbessert in Abwehr. Er war ordentlich, hat jetzt in Leipzig sehr gut in Abwehr gestanden, wo das nicht eine Stärke von Kai ist, leider. Und jetzt muss man auch sagen, dass sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass Renas Uschins wahrscheinlich die Nummer 1 auf der Position ist, hat bei der EM gerade gegen den schwereren Gegnern sehr gute Leistungen gebracht. Und Semper hat diese Position auch in Leipzig, wo er hinter Viggo Kristjansson spielt auf der Rückraumrecht und ist mit dieser Rolle überragend klargekommen. Hat das die letzten Monate wahrscheinlich noch eine deutlich bessere Quote als sein Gegenüber in Leipzig gehabt. Und gerade das und die Abwehrqualität, das sind die Aspekte, die am Ende für Semper ausschlaggebend waren.
Also ich könnte natürlich jetzt noch hin und her fragen, die einzelnen Positionen, aber ich habe mich bewusst jetzt mal für diese Personalie entschieden, weil tatsächlich gar kein Kollege danach gefragt hat. Mich hat das persönlich ein bisschen überrascht, aber da sieht man mal, wie die Denkweise auch ist von dir und dem Trainerteam dann insgesamt zu sagen, okay, wir müssen uns halt dafür entscheiden. Welcher Spieler hat dich denn in letzter Zeit positiv überrascht oder besonders positiv entwickelt? War das ein Franz Semper? War das vielleicht ein Renas Uschins, wo du jetzt auch gesagt hast, für dich persönlich, wow, ich hätte nicht gedacht, dass er bei der EM schon so durchstartet, dass er diese Leistung bringt, weil ich spekuliere jetzt mal ein bisschen. Hätte Kai Häfner bei der ganzen EM immer spielen können, hätte er vielleicht im Halbfinale nicht gespielt, also hätte Renas nur auf der Bank gesessen, hätte keine 7-8 Tore gemacht in dem Spiel.
Die Frage ist auch, könnte man anders, in 2 Tagen Takt zu spielen, wer ist wahrscheinlicher derjenige, der es übersteht?
Der jüngere Spieler.
Ja, könnte sein, aber es ist natürlich ein kleines Risiko dabei und das ist mitunter das Schwerste als Trainer, diese Entscheidung fällen zu müssen. Aber ich arbeite für die Mannschaft. Ich muss halt sagen, was glaube ich oder ich und meine Mitarbeiter, was ist das, was uns am ehesten helfen kann. Man kann auch zurück auf Renas Uschins gehen. Er war verletzt zwischenzeitlich, war nicht mit uns im Mai in Schweden zum Beispiel. Dann war er gerade so weit, dass er wieder einsteigen konnte in Burgdorf. Also kann man auch sagen, dass er nicht ganz das Niveau hatte jetzt oder am Ende der Saison, wie er Ende letztes Jahres im Dezember hatte oder im ganzen Januar. Und da natürlich hoffen wir, dass er sofort wieder da ist. Aber das sind so Entscheidungen, die wir halt jetzt treffen müssen und auch gerade diese Regel, dass wir am 4. Juli schon benennen müssen, welche Spieler sind außerhalb des Dorfes und welche Spieler sind unter den 14. Ist schon ziemlich hart. Alle hätten wir lieber gesagt, okay, kurz vor der Abreise am 24. Juli wäre das besser für uns, einfacher. Aber jetzt kommt höchstwahrscheinlich eine Regeländerung. Das, es hieß bis jetzt, wir haben 3 Leute draußen, wir können einmal wechseln und der hier rausgeht, der darf nicht wieder rein. Soweit wir jetzt informiert sind, haben wir stark überlegt, das zu ändern, dass man kann hin und her wechseln, aber nur einmal. Wir haben insgesamt nicht nur 3 Wechsel, sondern 6. Und das könnte die Situation auch ändern für Spieler. Also das wäre möglich, auch eine Position zu ändern und zurückzuändern.
Ja gut, das wissen wir natürlich aktuell noch nicht. Nee. Für die Sportler mit der Belastung wäre es auf jeden Fall besser, auch für dich als Trainer, weil du auch so mehr taktische Optionen hast. Kommt ja auch drauf an, gegen wen man spielt. Und da will ich auch mal ein bisschen drauf schauen. Ich habe mir nämlich auch die Anwurfzeiten aufgeschrieben. Ihr spielt um 19 Uhr, 9 Uhr, 11 Uhr, 16 Uhr und 14 Uhr. Ihr spielt nicht einmal zur gleichen Uhrzeit, immer zu einer anderen Uhrzeit. Ist das für dich ein Problem?
Daran müssen wir jetzt uns schnell gewöhnen. Wir haben eine sehr normale Zeit mit 19 Uhr gegen Schweden. Aber danach zweites Spiel um 9 Uhr morgens gegen Japan. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da müssen wir schon uns irgendwas einfallen. Wie kriegen wir die Mannschaft geweckt, dass sie top spielfähig sind in diesem Spiel gegen Japan? Ich würde schätzen, ich weiß nicht, was 9 Uhr europäische Zeit, ob das eine 18 Uhr, 19 Uhr japanische Zeit ist, aber da müssen wir höllisch aufpassen. Ich schätze, wir müssen um spätestens 4 Uhr die Mannschaft wecken und irgendwas unternehmen, dass da alle wirklich sofort auf Betriebstemperatur kommen.
Ja, ich glaube schon, dass das ein Problem ist, weil wie gesagt, ihr spielt immer zu einer anderen Uhrzeit. Es ist nicht, dass man sagen kann, okay, ihr spielt zweimal um 14 Uhr oder zweimal um 16 Uhr. Das ist also auf jeden Fall problematisch. Ja, dann sprechen wir mal ein bisschen über die Perspektive. Eben gab es von Axel Kromer auch ein klares Ziel, Halbfinale. Also das ist das, was ihr erreichen möchtet. Ihr wart jetzt bei der Europameisterschaft ja auch im Halbfinale. Und klar, da war die Gruppenkonstellation in der Hauptrunde natürlich auch sehr, sehr speziell. Du hast eben ein bisschen gelacht, als gefragt wurde, wie sieht's da eigentlich aus? Ist das das leichteste Turnier, was man spielen kann? Dann hast du nochmal gesagt, gegen wen ihr spielt. Aber wie sind aus deiner Sicht die Perspektiven, dass ihr dieses Ziel Halbfinale erreicht?
Ich glaube, dieses Ziel ist immer eine sehr besonders deutsche Variante im Vorfeld immer. Also ich sage das immer wieder, das ist nicht wie bei einer Firma eine Produktionsziel, die man in Handball oder in Fußball oder jemand ausgeben. Wir haben gesagt, oder ich habe gesagt, ich träume natürlich davon, Halbfinale zu erreichen mit der Mannschaft. Das ist beinahe ein Ziel in dem Sinne, aber da hoffe ich mir, dass wir da hinkommen. Wir wissen aber auch, um das zu erreichen, müssen wir, ja, möglichst oder sehr gut in der Gruppe durchkommen. Das heißt, wir müssen einige, ja mindestens 2 Hochkaräter schlagen. Was heißt Hochkaräter? Das heißt, wir müssen 4 Spiele von diesen Spielen gewinnen, würde ich sagen, um das realistisch schaffen zu können. Und fangen dann mit Schweden halt. Von daher ist das ein klares Ziel, Halbfinale zu erreichen. Und wir wissen aber auch, dass wir da richtig dann unsere Leistung bringen müssen.
4 von 5 schlagen von diesen ist schwer.
Würde ich sagen. Natürlich kann man auch sagen, okay, wir wollen erst den 4 erreichen, dann bist du 4. Dann weißt du ziemlich genau, du triffst entweder auf die Franzosen oder den im Knockout-Spiel und gibt kaum schwerere Gegner.
Problem an der Gruppe ist, glaube ich, auch, dass es sehr ausgeglichen ist. Jetzt hatten die Spanier keine gute Europameisterschaft. Die Kroaten waren wieder ein bisschen besser als in den vergangenen Jahren. Also es ist immer sehr, sehr schwer einzuschätzen. Slowenien, eine Mannschaft, glaube ich, die viele unterschätzen, die viele gute Spieler haben. Also das ist auch sehr, sehr schwierig dann nochmal hinten raus im letzten Spiel. Empfindest du persönlich eigentlich Druck als Trainer jetzt der Nationalmannschaft in dieser Situation oder ist das anders als Vereinstrainer? Ich meine, beim THW Kiel ist der Druck auch unfassbar hoch.
Ja, ich finde das nichts als Druck. Ich weiß ja, was wir machen müssen, um das zu schaffen, wo wir vorhin jetzt gerade reden. Und diese Mannschaften sind, also erstmal ist Japan kein Gegner, der sagt, okay, wir schlagen die einfach so. Die haben halt auch Katar ausgeschaltet und die spielen halt aus einem anderen Handball, haben jetzt als spanischen Trainer und die spielen sehr schnellen Ball, sehr offensive Abwehr oder sehr aggressive 6-0 und ständige Wechsel. Also wir müssen damit klarkommen auch, aber Slowenien als Beispiel, viele vergessen das Slowenien, das ist eine spielerisch überragende Mannschaft, extrem abgezockt und von daher müssen wir da sehen. Und Kroatien ist, kann man sagen, momentan kurz einen Schritt vor uns in der Altersstruktur auch. Die haben diese 2, 3 richtig alte, erfahrene Spieler und die junge Garde von denen sind alle so 24, 25, 26. Von daher, die haben jetzt so eine sehr gute Truppe zusammen und dann halt die Spanier haben einige junge Spieler wieder da, die sehr, sehr gut sind oder sehr talentiert sind, aber diese ganz alte Garde, ein paar sind nicht mehr dabei. aber sehr, sehr, wirklich sehr gute Mannschaft auch. Und von daher, ich würde sagen, viele würden uns, denke ich, von der Mannschaftenaufstellung nicht auf die ersten vier Plätze in der Gruppe. Nee, ersten drei Plätze.
Ich wollte schon sagen, also erste vier
drei,
auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall erste vier, aber nicht erste drei. Und das müssen wir halt allen beweisen, dass wir das anders sehen. Und das haben wir auch vor.
Ich habe ein paar Fragen der Hörer auch gesammelt. Und bin mal gespannt, was du dazu sagst. Eine Sache finde ich sehr interessant. Ist 7 gegen 6 für dich eine Option? Oder reicht die Zeit nicht, weil ihr das eigentlich fast nie spielt oder du auch eventuell kein Freund davon bist? Fehlen dir vielleicht die passenden Spieler dafür in diesem Kader? Ist das eine Option, das zu nutzen? Weil Dänemark beispielsweise im EM-Halbfinale hat das sehr, sehr erfolgreich gegen euch genutzt.
Ja, am Ende war das sicherlich entscheidend für die. Wir haben das tatsächlich die letzten Jahre immer wieder trainiert. Wir hatten eigentlich nie das richtig gut gemacht. Und der Nutzen war für uns immer negativ. Wir haben sogar bessere Quote im normalen Spiel, Angriffsquote, als in 7-6. Das heißt nicht, dass wir es diesmal nicht probieren werden. Wir glauben sogar, dass es möglich sein wird, dass wir eine Konstellation gefunden haben, die das auch wirklich spielen kann. Also lasst euch überraschen, ob wir damit auflaufen.
Mhm. Da bin ich aber mal sehr gespannt.
Ja, ich auch.
Ja, gut, aber man wird ja vielleicht dann auch ein bisschen vorsichtig, ne? Weil man sagt, okay, die Quoten sagen, wir können das nicht so gut.
Ja, bis jetzt war das wirklich nicht gut bei uns. Wirklich, das muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich haben wir das auch nicht so viel trainiert, aber ich bin aber auch bekanntlich kein großer Freund davon. Aber wenn ich einen Nutzen daraus sehe, dann auf jeden Fall würde ich das machen und das mal sehen, ob wir das nicht das ein oder andere Spiel jetzt spielen.
Ja, also die Leute, die hier reinhören, die wissen, ich mag 7 gegen 6 überhaupt nicht. Ich bin da eher Handballtraditionalist. Dann wird auch gefragt, wie ist eigentlich die Aufgabenteilung bei dir und Erik Wuttke zum Beispiel? Bei den Fußballern weiß man ganz klar, was macht eigentlich Sandro Wagner als Co-Trainer? Wie ist das bei euch?
Ja, ich bin Cheftrainer als Co-Trainer und wir arbeiten sehr gut zusammen. Wir unterhalten uns viel über verschiedene Sachen. Aber erklär mir, was Sandro Wagner macht, und dann kann ich
das. Das weiß ich nicht, das ist eine Frage eines Hörers. Ja, da kann ich mich jetzt rausreden.
Das ist. Ich weiß nicht, was Sandro Wagner, was Jürgen Nagelsmann macht. Also, aber letztendlich haben wir unsere Aufteilungen auch. Das ist ein bisschen anders, denke ich, in Handball als in Fußball. Also wenn man gerade die Premier League nimmt, wo die Trainer oft eher Manager sind als Trainer, haben dann ein Team von 5-6 Trainern, die die Anweisungen klar von dem Manager machen. Aber und er plant sicherlich die Linie, aber die setzen das um.
Könntest du das überhaupt? Wäre das dein Stil, eher so Manager zu sein als Trainer? Oder bist du dafür zu sehr Trainer?
Ich glaube, dass wenn ich dann irgendwann mal älter und reifer bin, dann würde ich das wahrscheinlich machen können. Aber momentan finde ich schon, dass ich lieber diese Trainerfunktion habe und wir Erik und Matze Andersson, unser Torhüter-Trainer. Ich denke, wir unterhalten uns über viele Sachen und entscheiden dann gemeinsam.
Hier wird auch gefragt, wenn du bei der Handballfee einen Wunschspieler frei hättest, der sofort für Deutschland spielen könnte, egal wer wäre das?
Müsste er aktuell oder könnte ich
dann... Du kannst auch einen Ex-Spieler nehmen.
Na, ich wäre nie einer, der so großartige Wünsche hätte. Also ich arbeite sehr gern mit dem, was wir jetzt gerade haben. Ich denke, wir sind da auf dem richtigen Weg und da gibt es ja keinen... Der Handball ändert sich auch. Also man könnte ja einen der größten Handballspieler der 80er oder 90er Jahre nehmen und wäre sich nicht ganz sicher, ob er... Er müsste sich erst, glaube ich, in dieser heutigen Handball einarbeiten. Und ich habe jetzt viele gute Spieler, mit denen ich dann schon sehr zufrieden bin.
Ich sehe schon, die Zeit reicht nicht mehr so ganz. Ja, da hinten steht schon Tim Oliver Kalle, der Pressesprecher. Und ich habe noch so ein paar... Ich sag mal, Quizfire-Fragen für dich am Ende vorbereitet. Eine würde ich aber vorher gerne noch beantwortet haben von dir, eine ganz normale Frage. Warum gewinnt denn Deutschland eine Medaille?
Warum?
Ja, warum?
Keine Ahnung. Also wir wollen erst ins Halbfinale kommen und wenn wir das erreichen, haben wir immer noch keine Medaille. Also, aber wir werden sicherlich alles dafür geben, in diese Gelegenheit zu kommen.
So. Damit auch gleich Schluss ist, ich hier keinen Ärger bekomme. Erstmal möchte ich mich bedanken für die Zeit, die du mitgebracht hast. Das waren nicht nur 5 Minuten, sondern deutlich mehr. Also, die erste Frage von meinem verbalen 7-Meter-Werfen, sage ich jetzt mal. Ja. Schafft es Andreas Wolf wieder ins All-Star-Team, ja oder nein?
Ja, also ich glaube, er hatte gute Aussichten darauf und ist im besten Handball-Torhüter-Alter und hat, glaube ich, seine besten 5 Jahre vor sich. Mhm. Und ja, ich konnte das auch, obwohl die Konkurrenz schon sehr groß ist auf diese Position.
Welcher deutsche Spieler wird uns alle überraschen bei diesem Turnier?
Christa.
Du kannst dir aussuchen, was bei euch perfekt funktioniert. Eine von den beiden Sachen. Der Rückzug oder Wurfeffizienz? Wofür entscheidest du dich?
Wurfeffizienz.
Was ist eure größte Stärke als Mannschaft?
Die Mannschaft.
Nikola Karabatic oder Mikkel Hansen? Wer holt Gold?
Oh, das ist hart. Das wird für einen der beiden hart sein, das nicht zu holen. Vielleicht beide. Also ich glaube, bei diesen Spielen, das sind die Franzosen, die Dänen und die Schweden, die die größten Chancen haben und viele Fokus. Also Frankreich zu Hause, dann würde ich sagen, die Dänen. Aber wahrscheinlich werden das die Schweden.
Ja. Gucken wir mal. Herzlichen Dank, Alfred, für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke, gleich was. Tschüss.
So, das waren jetzt jede Menge Informationen und jede Menge Stimmen. Wir haben noch 2 Spieler gehört und den Bundestrainer Alfred Gislason. Schön, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt, um hier reinzuhören bei der 2. großen Vorschau-Sendung, in diesem Fall zum Männerturnier bei Olympia. Es geht also los. Wir können so richtig durchstarten. Die deutschen Frauen haben ihr erstes Spiel bereits absolviert. Wir haben die Eröffnungsfeier hinter uns und am Abend erwarten uns 2 richtige Kracher. Deutschland gegen Schweden und Dänemark gegen Frankreich. Und wenn ihr weiter am Handball sozusagen bleiben wollt während Olympia, dann seid ihr hier bei Kreisab wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Nochmal in Kooperation mit der Handballwoche und es gibt jeden Tag auch einen kurzen Artikel bei Handball World. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne vorbeischauen. Schaut auf jeden Fall auch vorbei auf unseren sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube und bei Instagram. Ich kann es nur nochmal sagen, dort gibt es in den Stories jeden Tag eine Menge zu sehen und ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als viel Spaß zu wünschen im weiteren Turnierverlauf und wir hören uns natürlich an gleicher Stelle beim nächsten Mal wieder. Tschüss!